Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In dieser Folge möchte ich mich mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Portfoliomanagement befassen. Mich interessiert, wie künstliche Intelligenz beim Treffen von Anlageentscheidungen unterstützen kann, für welche Anwendungsszenarien sie sich eignet und wie deren Nutzung reguliert ist. Darüber spreche ich heute mit Marius Siegert. Er ist Co-Founder und CEO des Fintechs SubCapitals. Ganz herzlich willkommen am Börsenplatz, lieber Marius.
Hallo Sven.
Was würdest du mir in einer kurzen Fahrt im Aufzug über SubCapitals erzählen?
SubCapitals beschäftigt sich mit dem Marktrisiko. Wenn ich jetzt mit dir im Aufzug stehen würde, würde ich dir die Frage stellen, ob du ein Aktienportfolio hast und wie du die Informationen dort 24/7 am Tag verarbeitest und ob KI dich dabei unterstützen könnte, vor allem Marktrisiken, also Informationen, die vielleicht deine Aktien negativ beeinflussen, wie du diese besser tracken könntest mit Hilfe von KI. Und würde dir SubCapitals vorstellen, die genau solche Dienstleistungen für größere Institutionen, für Investmentmanager anbietet.
Also es geht ums Portfolio-Management, es geht um Anlageentscheidungen und jetzt ist die große Frage, wie kann man sich KI-basierte Anlageentscheidungen überhaupt vorstellen?
KI-basierte Anlageentscheidungen kann man sich vorstellen, dass die KI bei der Anlageentscheidung unterstützt, sie nicht vollständig abnimmt. Natürlich in einem gewissen Ausmaß kann man das auch so dann abbilden, aber dass wir erstmal ja als Art Unterstützungshilfe für unsere Kunden dienen und damit dann die Anlageentscheidung hoffentlich für unsere Kunden positiv beeinflussen können.
Unterstützung, ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Handelssignal, richtig?
Ja, es geht in die Richtung, man kann es dann auch als Handelssignal verstehen oder als wir sehen es dann auch mal als Risikosignal vielleicht, wenn wir gerade über das Marktrisiko sprechen, dass wir dann über Abwärtspotenziale sprechen, also dann über einen Risikohinweis, über ein Handelssignal, aber eben auch, wenn es dann vielleicht um eine opportunistische Situation geht, die das System erkennt, wenn sie eben 24/7 diese Daten überwacht, dann eben auch ein Investment-Target liefert. Also Handelssignale sind dann bei uns Risikoalarme oder eben Investment-Targets, die wir dann an die Kunden, die größeren Finanzinstitutionen liefern, um eben die Anlageentscheidung zu verbessern.
Das heißt, wenn du sagst, die KI kann Investment-Targets identifizieren, das ist dann quasi so, dass ich das Investment gar nicht auf dem Radar habe und die KI sagt mir, pass mal auf, zu dir passt folgendes Investment. Denk doch mal drüber nach.
Zum Beispiel, genau, richtig. Und eben auf der Risikoseite dich dann über die Werte, die du schon hast, da irgendwie informiert, dass man da vielleicht ein bisschen Risiko rausnehmen könnte, dass man vielleicht seine aktuelle Position in Boeing überdenken könnte, da es da eben mehr Schwierigkeiten in der Vergangenheit gab.
Verstehe. Ich habe bei der Vorbereitung auf eurer Webseite immer mal wieder den Begriff AI as a Service gelesen. Was versteht sich denn da unter?
Genau, unter AI as a Service erstmal so ein Neologismus. Man kennt ja vielleicht Software as a Service, dass man das zur Verfügung stellt, in dem Fall eben Software, in unserem Fall künstliche Intelligenz, und dass wir eben festgestellt haben, dass größere Finanzinstitutionen zumeist nicht in-house die eigene Expertise haben, die eigenen Ressourcen haben, um künstliche Intelligenz eben selbst zu bauen. Und deswegen haben wir uns als Dienstleister uns positioniert, um dann eben diesen größeren Finanzinstitutionen as a Service künstliche Intelligenz anzubieten, in dem Fall eben Systeme, die dann 24/7 die Daten überwachen für Investment-Targets und eben für Risiko-Alerts.
Das heißt, ihr habt die kleine künstliche Intelligenz bei euch im Rechenzentrum liegen und der Kunde greift dann auf euer Rechenzentrum zu und nutzt diesen Service, der dort gehostet wird.
Genauso kann man sich das vorstellen. Wir haben da über verschiedene Startup-Programme mit eben den großen, ich sag mal, Cloud-Anbietern, die es gibt aus den USA, zusammengearbeitet. Wir betreiben jetzt allerdings auch unsere Modelle hier in Deutschland, also von einem amerikanischen Cloud-Provider, die allerdings dann ihre Rechenzentren hier in Deutschland, in Frankfurt betreiben. Und da liegt dann sozusagen unsere Kerninfrastruktur und die Kunden können dann eben über die Cloud darüber zugreifen auf diese Modelle, beziehungsweise die Kunden kommunizieren über die Cloud auch mit unseren Kunden.
Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
Wir sind nicht mit der, sagen wir, Idee gestartet, SubCapitals zu gründen, sondern wir sind, ich sag mal, aus einem Art Investment Club entstanden. In meinem Stochastikstudium hatten wir eine Art Investment Club, in dem wir recht quantitativ verschiedenste Investmentkriterien überprüft hatten, in einem sehr manuellen Prozess. Und unser, sagen wir mal, heutiger CTO Marc hat eben Informatik an der TUM studiert und meinte eben, diesen Prozess kann man doch wesentlich effizienter gestalten. Ich muss mir doch nicht diesen Geschäftsbericht eins zu eins durchlesen. Ich kann ihm auch ein neuronales Netzwerk übergeben und das neuronale Netzwerk kann mir beantworten, ob dieser Geschäftsbericht positiv oder eben negativ ist. Und es war damals 2017, wir haben uns da extrem gefreut, als in der Tagesschau das Wort KI erwähnt worden ist und hatten uns im Zuge dessen eben im Studium da dann fortentwickelt, hatten dann mehr und mehr KI in diesen Investmentclub, in diesen Investmentprozess Einzug halten lassen und hatten dann eben 2021 die GmbH gegründet, die Subcapitals GmbH und waren dann am Ende von unserem Studium und hatten dann die ersten Investoren, die das eben sehr, sehr spannend fanden, gefunden auch unter anderem den ersten Investor von Trade Republic damals, eine größere börsennotiertes Unternehmen, die uns dann dahingehend dahin gebracht haben, dass wir heute KI im Investmentprozess für alle anbieten möchten, eben explizit mit dem Use Case Risikomanagement.
Aber die Motivation, die Kernmotivation war doch wahrscheinlich mit der KI selbst erstmal reich zu werden, oder?
So, wo haben wir auch gestartet? Also wir haben damals am Anfang vom Studium natürlich diesen Investmentclub betrieben, dann auch automatisierte Systeme aufgesetzt. Da hat auch die ersten BaFin-regulierte Bank gefunden, die das mit uns umgesetzt hatte. Und dann war eben auch so das erste Konsortium da, die ersten Investoren, die das spannend fanden eben. Und wir hatten dann auch ein Investmentprodukt betrieben. Das wir dann 2023 zusammen mit einer großen Schweizer Bank initiiert hatten. Wir haben das Produkt dann 2024 auch wieder eingestellt, mit dem Hintergrund, dass wir auf der institutionellen Ebene eben sehr viel Interesse erfahren haben. Wir hatten damals 2023 das Produkt lanciert und dahingehend dann eben medial sehr viele Artikel, Presse, Podcast erhalten und dahingehend dann eben festgestellt, dass die größeren Institutionen, wie schon erwähnt, da einen großen Bedarf haben, KI selbst einzusetzen, allerdings nicht die Ressourcen, die Daten, die Kapazitäten haben. Und warum Risikomanagement? Weil wir eben in der Live-Phase von diesem Investment-Produkt, wo wir einen einstelligen Millionenbetrag verwaltet haben, dass wir dahingehend eben auf der Seite, wenn es bergab ging, sehr gut unterwegs waren und die KI eben immer diese Abwärtsphasen sehr gut detektieren konnte. Und wir dann eben dahingehend festgestellt hatten, dass das doch genau ein Use Case ist für diese größeren Institutionen, die uns auch danach gefragt haben. Und wir dann hier eben, festgestellt haben, auch eine sehr große Zahlungsbereitschaft da ist, weil es dann eben was ist, was die Kunden, die größeren Institutionen eben nicht können. Und hatten dann auch unser Geschäftsmodell fokussiert. Das ist natürlich mit einem kleineren Team schwierig, zwei Business Cases zu verfolgen, ein Investmentprodukt und dann, wie es momentan eben ist, eine Software-as-a-Service-Lösung. Und dass wir uns dann voll auf den Software-as-a-Service-Ansatz, fokussiert haben, um dann hier für unsere Kunden im Risikomanagement aufzutreten.
Wie nähert man sich denn so einem Thema wie künstliche Intelligenz an? Für mich ist es so ein Buch mit 7 Siegeln. Man muss ja irgendwie mal einen Zugang dazu zu finden. Wie ist das bei euch gelaufen?
Bei mir war das in meinem Datenanalyse-Studium. Also ich habe im Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen studiert und hatte da eben auch Datenanalyse. Und in Datenanalyse hat man eben Regressionsmodelle, einfache Modelle mit Daten, die man befüllen konnte, dann eben den Output modellieren konnte. Und das fand ich ganz spannend. Lineare Regressionen sind jetzt für, wie der Name sagt, lineare Zusammenhänge, einfache Zusammenhänge da und dass dann eben neuronale Netzwerke, die auch nur ein Modell sind, dafür da sind, nicht lineare Zusammenhänge zu erkennen und wesentlich komplexere Zusammenhänge abzubilden. Und das fand ich damals ganz spannend. Und Marc, der dann schon viel, viel weiter in dem Thema drin war, viel tiefer in dem Thema drin war, hat mich dann da auch nochmal hingehend begeistert, dass ich in meinem Studium dann auch nochmal den Schwerpunkt Informatik gewählt hatte, um dann eben auch Software Engineering 1, Software Engineering 2, Datenbank, dann nochmal viele, grundlegende Themen abzugreifen. Und am Ende, glaube ich, ist für eine tiefe Verständnis im Bereich KI ist wichtig, dass man in der Mathematik sich auskennt, in der Informatik sich auskennt, in der, in den Themenfeldern. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich ist. Ich glaube, die Physik für ganz normal logische Zusammenhänge auch da eine große Hilfe sein kann. Aber ich glaube, dass es so ein bisschen interdisziplinäres Zusammenspielen ist von mehreren Komponenten. Also nur weil ich jetzt Informatik gut kenne, muss es nicht sein, dass ich dann gutes Verständnis für künstliche Intelligenz oder die Algorithmen dahinter habe, sondern dass es immer so ein multidisziplinäres oder interdisziplinäres Zusammenspiel ist, was dann da zusammenkommt. Ich habe mich dann eben nach dem Bachelor für das Stochastikstudium entschieden, wo dann eben auch Kurse im Deep Learning hatten, über Risikomanagement dann auch wieder ganz interessant, was ja heute ein bisschen der Schwerpunkt unserer Firma auch ist. Und da dann über, diese Themen mich dahingehend dann, ja, mehr und mehr auf das Thema KI spezialisiert hat, Markt dann in dem Bereich auch Veröffentlichungen hatte im Reinforcement Learning, also auch selbst ein bisschen geforscht hatte. Damals ganz spannend hatten wir mit einer kleinen Library rumgespielt von einer Firma, die heute recht bekannt ist, von OpenAI. Das OpenAI Gym für Reinforcement Learning ist eine spezielle Art im Bereich Künstliche Intelligenz. Und da konnten wir uns recht früh schon ausprobieren und hatten es dann allerdings ja damals nicht in OpenAI investiert, hätte man damals mal machen sollen.
Du fängst also nicht auf der grünen Wiese an, sondern du kaufst dir sowas wie eine Bibliothek oder besorgst dir eine Bibliothek, die schon, sag ich mal, grundlegende Funktionen einer künstlichen Intelligenz abbildet und dann fängst du letztendlich an, wie sagt man bei euch, trainiert die?
Genau, es ist eine gute Frage. Also es gibt diese pre-trained Models, also vortrainierte neuronale Netzwerke, also LLMs in dem Sinne, wie man sieht, Large Language Models, die dann schon von den größeren Anbietern trainiert worden sind, das eben auch mehrere Millionen Euro kostet, das Training von solchen größeren Modellen, was wir als Startup natürlich nicht bewerkstelligen können. Jetzt Aleph Alpha hat das gemacht oder probiert es auch mit dem Modell Luminos, eben ein eigenes Modell aufzubauen, was allerdings sehr, sehr competitive alles ist auch. Und wir haben eben festgestellt, dass es eben Sinn macht, auch diese großen Modelle einzusetzen, LLMs. Allerdings jetzt nicht, dass es unsere Kernkomponente ist, sondern dass wir solche Modelle eben zum Data Preprocessing einsetzen. Einfaches Beispiel, eine Nachricht, die wir erhalten, die KI überwacht zum Beispiel, die hat ja auch verschiedene Emotionen. Wir haben dann diese Nachricht und dann um aus dieser Nachricht Emotionen abzuleiten, fragen wir dieses LLM, dieses Pre-Trained Model, hey, was sind denn deiner Ansicht nach diese Emotionen? Ist es da Angst? Ist es da Gier? Oder ist es da Leichtigkeit, die in dieser Nachricht vermittelt wird? Und dann diese Emotionen, die wir daraus extrahieren, die geben wir dann wiederum unseren eigenen Modellen, die wir vom Scratch selbst gebaut haben und verarbeiten dann diese Informationen weiter, um dann eben sagen, hey, das ist ein Risiko, weil jetzt diese Nachricht besonders mit Gier behaftet ist zum Beispiel und dann können wir im Folgeschritt das dann eben berücksichtigen. Aber das ist jetzt, sagen wir, nur ein Schritt, also dass wir LLMs im Data Preprocessing, also vortrainierte Modelle im Data Preprocessing einsetzen, aber natürlich auch eigene Modelle von Scratch selbst gebaut haben, dass wir da natürlich nicht nur, sagen wir mal, out of the box irgendwelche Modelle verwenden, die es im Internet zu finden gibt, sondern dass wir natürlich unsere Expertise, unsere Knowledge über die Jahre angewendet haben und eigene neuronale Netzwerke gebaut haben, die dann wiederum diese Daten, die wir aus dem Data Preprocessing, was ich gerade beschrieben habe, verwenden, um dann ihre eigenen, Schlüsse zu ziehen und dann eben Alerts auszuspucken oder Investment Targets.
Also die künstliche Intelligenz von Subcapitals in Summe besteht aus mehreren Köpfen,
genau,
technisch gesehen, die miteinander interagieren und gewisse Bewertungen vornehmen.
Korrekt, verschiedene kleinere KI-Modelle, die an verschiedenen Stellen verschiedene Informationen verarbeiten und am Ende dann eben Investment-Targets oder Risiko-Alerts ausspucken.
Ich verstehe. Also mir erschließt sich so langsam die Komplexität dessen, was ihr tut. Mir tanzt immer noch eine Frage im Kopf rum, weil ich sage jetzt mal Bewertung und Prognose von Risiken beispielsweise oder Algorithmen im Kontext des Handels, das ist ja nichts Neues. Was ist denn der Unterschied jetzt zu dem, was ihr macht?
Natürlich ist schon, ist ein gewisser algorithmischer Handel und wie du es beschrieben hast, dass man mit verschiedenen Regelwerken versucht, Strategien abzubilden, Investmententscheidungen zu treffen, Risiken zu modellieren, ist es schon, bekannt. Was allerdings die neue Komponente ist, die wir jetzt vor allem in den letzten 4-5 Jahren erleben, ist, dass wir eine extrem große Datenvielfalt erleben, dass extrem viel gemessen wird in der ganzen Welt und dadurch extrem viele neue Datenquellen entstehen und eben auch zum Beispiel neue Asset-Klassen entstehen, Kryptowährungen, die dann wieder neue Abhängigkeiten in die Finanzmärkte hineintragen, auch wieder Abhängigkeiten, die sich auflösen. Und da erkennt man schon, dass der Finanzmarkt eben ein sehr komplexes System ist. Und wenn ich jetzt mit einem sehr einfachen Regelwerk versuche, dieses komplexe System abzubilden, dann ist das schwierig. Und wenn ich jetzt eben mit einem komplexen Modell wie einem neuronalen Netzwerk oder mit künstlicher Intelligenz, mehrere nichtlineare Zusammenhänge, wie wir es eingangs beschrieben hatten, abbilden kann, dann bietet es sich natürlich gut an, diese ganzen neuen Datenquellen, neuen Abhängigkeiten versucht zu modellieren mit der Hilfe von neuronalen Netzwerken. Und deswegen glauben wir, dass es dann eben besser ist, wie einfach nur ein Regelset, was starr ist und statisch, sondern dass wir dann dynamische, anpassbare Modelle brauchen, wo dann eben Künstliche Intelligenz explizit neuronale Netzwerke in dem Fall da den großen Mehrwert bringen können.
Also die künstliche Intelligenz kann jenseits von definierten Regeln Muster erkennen oder Zustände erkennen, die ja mit einem regelbasierten System nicht erkennbar wären. Wenn die Regel nicht definiert ist, kannst du eben auch den Zusammenhang nicht erkennen.
Korrekt. Das ist ein Teilbereich von künstlicher Intelligenz, dieses Unsupervised Learning, dass eben Regeln selbst gefunden werden und wir die nicht vorgeben müssen, sondern dass genau dieses Added Value ist, dass wir dann eben die Maschine, wenn man so will, einfach gesprochen, diese Regeln selbst erlernt aus den Daten, aus der Vergangenheit. Und das ist ein Punkt, Training, diese KI lernt immer nur dann diese Zusammenhänge aus der Vergangenheit, was natürlich auch gewisse Gefahren birgt, wenn man da nur Zusammenhänge aus der Vergangenheit betrachtet. Das ist natürlich die Frage, ob es dann auch Fragen über die Zukunft beantworten kann, aber das ist dann, glaube ich, immer ein Henne-Ei-Problem.
Ich habe gerade so das Bild im Kopf mit dem mit Nummer 5 lebt, der Film, wo dieser Roboter da sitzt und irgendwie in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit Bücher in sich reinsaugt. So kann man sich das vorstellen, oder? Wenn die KI trainiert wird.
Ja, also sehr, sehr, sehr viel Material, was sie da verarbeitet in sehr kurzer Zeit, und das ist eine sehr schöne Metapher.
Die große Frage ist doch dann, welche Bücher gibt man der KI überhaupt zum Lesen? Also welche Daten benutzt man, um die KI zu trainieren? Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich der Anspruch ist, möglichst viele Daten zur Verfügung zu stellen, aber das ist doch kaum möglich, oder?
Genau, also aus unserer Sicht wäre der Best Case, alle Datenquellen auf der Welt zu verarbeiten, die eben Einflüsse auf die Finanzmärkte haben, um dieses komplexe System Finanzmarkt bestmöglich abzubilden. Allerdings, ja, wie man merkt, haben wir da gar nicht für genügend Rechenkapazität, Speicherkapazität. Und deswegen begrenzen wir eben uns auf die Daten, die aus unserer Sicht den größten Einfluss momentan haben. Und das sind dann eben Preisdaten auf verschiedene Aktien, verschiedenste Anleihen, auf verschiedene Assets eben. Aber dann eben auch Marktdaten, also verschiedenste Währungskurse, Rohstoffkurse, Arbeitslosenzahlen, sagen wir ja, auf der Makroebene dann eben auch Unternehmensdaten. Und dann eben ganz, ganz entscheidend auch diese ganzen, sagen wir, News-Sentiment, was wir da sehen am Finanzmarkt, das natürlich auch einen gewissen Faktor hat. Und dahingehend ist es nicht alles, was wir abbilden. Das hat dann noch, sagen wir mal, geht noch über mehrere Data Provider drüber hinaus. Momentan sind das so 6 Stück. Wir sind dann bemüht, 2025 auf über 10 Stück zu kommen, um dann eben dieses komplexe System möglichst komplementär abzubilden. Komplett abzubilden mit Daten, aber fokussieren uns da eben gerade auf die aus unserer Sicht wichtigsten Faktoren, die dann eben auch Risiko-Alerts oder Investment-Targets am Ende generieren können. Weil man muss sich überlegen, wenn ich Daten anschaue, die kaum Einfluss haben auf die Bewegung, dann ist es vielleicht hier auch eine Frage, ob ich mir diese Daten überhaupt kaufe, ob ich da Cloud-Computing-Ressourcen für aufbringe, wenn sie am Ende keinen Einfluss auf die Aktienmärkte oder auf die Finanzmärkte hat. Und so einfach gesprochen schauen wir die Bücher, die unsere KI lesen soll, sind im Endeffekt die Bücher, die einen gewissen Bezug zum Finanzmarkt haben, die eben Risiken oder Investment-Targets auslösen können.
Okay, verstehe. Also ihr habt Daten, zunächst mal Daten, um die KI zu trainieren, und dann, im laufenden Betrieb schaut die KI sich mit dem Gelernten oder den Schlüssen, die aus den Daten im Trainingsprozess gezogen worden sind, laufende Realtime-Daten an?
Genau, wir trainieren die einmal auf ungefähr Daten zurückgehen bis 2016, weil wir sagen auch, alle Daten, die da vorliegen, sind ein bisschen irrelevant, weil Finanzmärkte ändern sich, es ist ein komplexes System, was sich dynamisch fortlaufend ändert, neue Taxonomien, neue Finanzprodukte, allein der Anteil an ETFs verschiebt ja auch einiges an Finanzmarktstrukturen, und dass wir dann eben bis 2016 uns Daten aus der Historie anschauen, die Modelle jedes Wochenende neu trainieren, dass die immer die letzte Entwicklung aus der letzten Handelswoche auch immer am Wochenende dazulernen sozusagen, und diese Modelle erhalten dann in der laufenden Handelswoche fortlaufend in Realtime diese beschriebenen Bücher oder Datenquellen eben, also dann Marktdaten, Unternehmensdaten, Textnachrichten und so weiter in Realtime live, und wenn sie dann da eben was ergibt, eine Konstellation an Daten, die sehr, sagen wir mal, riskant wirkt oder sehr opportunistisch wirkt, informieren wir unsere Kunden über diese Auffälligkeit.
Wer sind denn eure Kunden und in welchen Anwendungsszenarien nutzen die eure KI?
Unsere Kunden sind zumeist Asset Manager, Vermögensverwalter oder Wealth Manager mit dem AUM von über 500 Millionen Euro. Das sind zumeist Finanzinstitutionen aus der Dachregion. Wir haben aber auch erste Institutionen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Litauen. Und die Institutionen, oder ich sage mal die Personen in den Institutionen, die wir da adressieren, sind dann Portfolio-Manager, Risikoanalysten, Equity-Analysten, also Aktienanalysten, die dann zum Beispiel ihre Analyse anreichern mit dem Output aus dem KI-Modell. Portfolio-Manager, die dann direkt auf Risiken zum Beispiel reagieren können, Exposure reduzieren in den Vorvehikeln oder auch zum Beispiel Exposure erhöhen können, opportunistisch. Einige Hedgefonds, die wir einsetzen, setzen es dann eben auch sehr opportunistisch ein. Oder eben dann auf der Risikomanagement-Seite haben wir auch eine Landesbank, die das dann einsetzt, wo das dann eher, sagen wir mal, auf der Compliance-Ebene ist, um dann nochmal die Portfolio-Manager zu prüfen, warum wir denn auf Risiken reagiert haben oder eben nicht auf dieses Risiko reagiert haben, um die Sensibilität von Risiko im Unternehmen nochmal insgesamt zu erhöhen.
Das heißt, die Kunden trainieren ein Stück weit auch die KI mit ihren Anforderungen. Das heißt, kein Kunde hat eine identische KI, vielleicht am Anfang des Prozesses, aber dann kommen irgendwelche Anforderungen auf. Der Kunde hat bestimmte Ideen, bestimmte Anwendungsszenarien und dann entwickelt sich die KI für den jeweiligen Kunden ein Stück weit weiter, oder?
Korrekt. Wir haben eben festgestellt, dass jeder Kunde unterschiedliche Anforderungen hat Richtung Investment-Universum, erstmal grundlegend, dann verschiedenste, sagen wir mal, Handelskosten, die dann wiederum Auswirkungen darauf haben, wie viele Alerts oder wie viele Investment-Targets möchte ich denn überhaupt erhalten, dass ich die profitabel in Anbetracht der Handelskosten zum Beispiel umsetzen kann oder möchte ich überhaupt auf eine 5% erwartete Kursbewegung reagieren oder ist das dann eigentlich für den Handelskosten viel zu hoch, möchte ich eher Signale, die dann eher laut KI, eben laut KI-Einschätzung bei 20% Kursbewegung liegen oder 25% Kursbewegung liegen und darauf basierend ergeben sich dann verschiedene Varianten des Modells und eben eine wichtige Komponente ist noch das Human Feedback, dass nicht nur die sagen wir mal, Strategieanforderungen des Kunden eine Rolle spielen, sondern auch das Domänenwissen, dass der Kunde auch sein Domänenwissen in das Modell wieder einspeisen kann, zurückspeisen kann und wir so menschliche Intelligenz mit künstlicher Intelligenz kombinieren können und auch ein bisschen das Thema Algorithmic Aversion adressieren. Algorithmic Aversion bedeutet, dass der Anwender natürlich, der sein Portfolio ja gut kennt, auf einmal von einer Maschine vorgeschrieben bekommt, zum Beispiel zu verkaufen, und dass man da natürlich gewisse Abneigung erstmal gegenüber hat, dass jetzt eine Maschine besser weiß wie der Mensch, dass man hier dann eben auch die Möglichkeit gibt, Hand in Hand zu lernen, dass der Mensch das Feedback an die Maschine gibt, die Maschine das erkennt und eben auch akzeptiert, dass da ein gewisses Domänenwissen schon vorherrscht und dann bei der nächsten Empfehlung oder dem nächsten Alert das eben dann, ja, sagen wir mal, Berücksichtigung findet. Unser erster Kunde konnte da über 1000 Feedbacks geben und damit dann die Modellgenauigkeit, also wie genau diese Einschätzungen sind, nochmal für sich um knapp 1% verbessern.
Okay, verstehe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Regulator wäre, hätte ich jetzt wahrscheinlich Schwitzfinger. Weil da ist ja, sind ja so, ne, die künstliche Intelligenz macht ja dann Dinge, die jetzt nicht unbedingt hundertprozentig nachvollziehbar sind, sondern es ist ja quasi aus der Komplexität Regeln abgeleitet, erkannt, die dann zur Anwendung kommen. Ich sage jetzt mal, die Finanzindustrie ist nicht erst seit 2008 sehr stark reguliert. Und als Regulator würde ich jetzt neben den Chancen sicherlich auch eine ganze Menge an Risiken sehen. Die Europäische Union ist da ja schon aktiv geworden und hat im Mai 2024 den AI Act verabschiedet. Hat das einen Impact auf euer Business?
Direkt nicht. Man muss sich natürlich vorstellen, dass es erstmal eine gewisse Transferphase gibt, bis dann gewisse Anforderungen erfüllt werden müssen. Das ist gerade auf verschiedenen Ebenen in der Prüfung, wann eben was in Kraft tritt. Was hier allerdings klar definiert ist, dass es eine gewisse Einteilung der KI-Systeme, die betrieben werden, geben muss, also dass man sein System, was betrieben wird oder was man herstellt, wo der Hersteller davon ist, dass man das dann eben einstuft, ob das dann eben ein nicht annehmbares Risiko darstellt. Da reden wir zum Beispiel dann über Gesichtserkennung, Social Scoring Software, wie sie wir zum Beispiel in autoritären Staaten finden, dann eben Hochrisiko-Anwendungen, wo zum Beispiel auch der Finanzmarkt mit hineinfällt, dann eben weniger risikoreiche Anwendungsfälle oder eben, sagen wir mal, sehr geringe bis kein Risiko. Sagen wir als Klassifikation, so als vier Stufen, die es da gibt. Und natürlich haben wir für uns festgestellt, wo fallen wir da rein? In eine recht hohe sagen wir mal, Risikokategorie und dahergehend sind für uns natürlich einige Anforderungen entstanden auf Transparenzebene, auf Risikomanagement-Ebene, also dass wir intern ein gewisses Risikomanagement betreiben, was man sich so vorstellen kann, wie ist, einfach gesprochen, es gibt ja für verschiedenste, ich sag mal, Haushaltsgegenstände auch gewisse Verordnungen, wie die zu betreiben sind, dass es eben einen An- und Ausschalter gibt. Und sowas ist dann zum Beispiel auch in der Verordnung geschrieben, dass dann eben KI-Systeme auch einen anderen Ausschalter haben müssen, mal als ganz plakatives Beispiel beschrieben, und dass man dann eben bei einem Hochrisikosystem auf jeden Fall auch einen Ausschalter haben muss, was eben momentan so nicht definiert war. Und dass man dann hier eben durch solche Maßnahmen eine gewisse Rechtssicherheit natürlich auch schafft, einen gewissen Rechtsrahmen, was wir erstmal begrüßen, dass man natürlich dann damitgehend eine gewisse Standardisierung schafft, Vergleichbarkeiten schafft untereinander und auch für die Kunden dann am Ende natürlich, sagen wir mal, die Qualität von solchen KI-Systemen, KI-Modellen erhöht. Und wir sehen auch viele von den Anforderungen, die in diesem EU-Act stehen, sind auch ein bisschen, ich sag mal, basic. Also, dass wir unsere Kunden das auch erwarten von uns schon, dass unsere Modelle eben nachvollziehbar sind, dass unsere Kunden gewisse Kennzahlen erfüllen und dass man natürlich dahingehend immer noch besser werden kann. Aber dass es da natürlich auch gerade in der Finanzindustrie schon gewisse Standards gibt, die der Kunde erwartet, um dann überhaupt solche Systeme auch am Ende zu betreiben.
Also würdest du sagen, dass der EU-AI-Act euch eher bremst oder euch dabei hilft, ein Stück weit erwachsener zu werden?
Ich glaube, so wie es momentan umgesetzt wird mit dieser Transferphase, da ist es gelungen, eine gewisse Flexibilität zu haben, dass man nicht direkt ausgebremst wird. Man weiß, was für Doings es jetzt gibt. Man kann natürlich dann auch dahingehend sein System anpassen, vielleicht auch mal den Use Case überdenken, in eine andere Risikokategorie zu fallen, was natürlich dem Startup oder dem jungen Unternehmen Zeit gibt. Auf der anderen Ebene dann eben die EU da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen nachliefern muss und an einer Stelle nochmal konkretisieren muss, wer zum Beispiel soll das alles beaufsichtigen auf nationaler Ebene, dass dann auch wirklich der EU-Eigene im Unternehmen umgesetzt wird. Ich glaube, da gibt es noch einige, sagen wir mal, Thematiken zu lösen.
So, mit Blick auf das Ende unseres Gespräches würde ich mit dir gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen. Künstliche Intelligenz, ja, würde ich mal sagen, steckt noch etwas in den Kinderschuhen. Naja, vielleicht hat sie die Pubertät erreicht, aber der Entwicklungspfad ist eigentlich noch unvorstellbar, was dann noch alles auf uns zukommen kann. Wie ist denn deine Prognose, gerade wenn es um die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Finanzindustrie geht? Siehst du da eher Chancen oder eher Risiken?
Es sind Chancen und Risiken. Ich mache immer gerne das Gedankenexperiment, dass wir uns das Jahr 2019 versetzen, was wir da, sagen wir, an dem Spektrum KI adressiert haben. Das war noch nicht so umfangreich, wie es heute ist, dass wir eben erste Durchbrüche in der Bilderkennung hatten. Ich glaube, damals dann 2019 das erste Paper Richtung Attention is All You Need rausgekommen ist, wo heute unsere Transformer oder Modelle, LLMs, wie sie heute auch genannt werden, dann darauf basierend, und dass da sehr, sehr viel passiert ist in diesen 5 Jahren, dass jetzt KI in der Lage ist, besser zu lesen, schreiben, rechnen wie der Mensch, und dass wir eben bis 2030, also in den nächsten 5, 6 Jahren, dann nochmal enorm viel sehen werden, dass wir eben diese Fähigkeiten, die wir da haben, übersteigen werden. Und auf unsere, sagen wir mal, Vision bei SAP Capitals bezogen, wollen wir dahingehend unsere Kunden, Investmentmanager, dahin befähigen, das Doppelte an AUM dem aktuellen gleichen Team-Size zu bewerkstelligen, weil dann eben KI in vielen Prozessen, ja, zum Risikomanagement, Investment-Target-Sourcing stark unterstützt, dass du vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so viel Research zukaufen musst, du für Analysten brauchst, sondern eben selber die KI das für dich übernehmen kann und du dann eben dahingehend befähigt wirst, das Doppelte an AUM mit der gleichen Team-Size zu managen. Das ist so ein bisschen die Vision oder auch meine Vorstellung, unsere Vorstellung bei SAP Capitals, wie das bis 2030 sich entwickeln kann.
Klingt nach einer rosigen Zukunft. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Marius.
Sehr gerne. Danke, Sven.
Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.